Ja, vielen Dank für die Einladung. Und es gibt immerhin einen Punkt, Herr Henkel, wo ich mit Ihnen übereinstimme. Ich bin auch immer für einen Untersuchungsausschuss gewesen. Und noch eine Vorbemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Südeuro und Nordeuro ist von mir. Ne? Sie haben das hoffentlich ordentlich zitiert. Ja, nur um das mal so, man muss ja jetzt über Zitierregeln reden in diesem Land, um das mal zu sagen. Ne? Ja, im Übrigen merke ich immer wieder, dass wir über die grundlegende Dinge noch mal ein bisschen reden müssen, nämlich über die Frage, was ist so eine Währungsunion überhaupt? Das ist ja offensichtlich immer noch vollkommen unverstanden. Und ich will, wenn ich ein bisschen Hilfe habe, mal zwei, drei kleine Bilder dazu zeigen. Was ist eigentlich eine Währungsunion? Das ist das übrigens, was ich meinen Studenten immer als erstes beibringe. Was ist eine Währungsunion? Nun, eine Währungsunion ist offensichtlich nicht unbedingt eine Vereinigung von Ländern. Machen wir eins weiter. Ja, und dann noch, genau, eins weiter. Eine Währungsunion ist übrigens nicht eine Vereinigung von Ländern, die gleiche Haushaltsdefizite machen wollen. Nicht in erster Linie jedenfalls. Auch nicht eine Vereinigung von Ländern, die 60% Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt haben wollen. Auch nicht in erster Linie. Was ist in erster Linie eine Währungsunion? Nun, in erster Linie ist eine Währungsunion eine Vereinigung von Ländern, die glauben, dass sie von nun an, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich vereinigen, also 99 in diesem Fall, dass sie von nun an für alle Zukunft immer die gleiche Inflationsrate haben können. Denn darum geht es bei einer Währungsunion. Was ist Währungsunion? Warum gebe ich mein eigenes Geld auf? Weil ich sage, meine Güter werden in Zukunft in internationale Währung gerechnet, nämlich in Euro gerechnet, genauso sein wie die Preise anderer Länder, werden genauso viel kosten wie in anderen Ländern, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass ich keine eigene Währung mehr brauche. Wozu brauche ich sonst eine eigene Währung? Ich brauche eine eigene Währung, um mein nationales Inflationsniveau sozusagen gegenüber dem Rest der Welt in irgendeiner Weise abzusichern. Nämlich dafür zu sorgen, dass meine Güter in internationaler Währung gerechnet genauso teuer oder so billig sind wie in anderen Ländern. Das ist eine Währungsunion. Nur darum geht's. Und alles andere sind Kinkerlitzchen am Rande, die die Politiker ausgedacht haben, die am Rande irgendwo eine Rolle spielen. Und da müsste man doch erst mal fragen, wenn eine solche Währungsunion am Scheitern ist, und sie ist am Scheitern, da stimme ich auch mit Herrn Henkel überein, sie ist am Scheitern, da müsste man doch erst mal fragen, ist vielleicht in der Kernfrage einer Währungsunion etwas schiefgelaufen, nämlich in der Frage Inflationsentwicklung in diesem Raum. Und in der Tat, wenn man da hinschaut, sieht man, es ist etwas schiefgelaufen. Es ist sogar etwas fundamental schiefgelaufen. Zwar hat die Währungsunion als Ganze ihr Inflationsziel, und es wurde ja ein Inflationsziel festgelegt von der Europäischen Zentralbank, die hat ihr Inflationsziel ganz wunderbar erreicht, nämlich 2% im Durchschnitt. Und unsere wunderbaren Zentralbanker, Herr Trichet und Herr Weber und wie sie alle heißen, haben das ja auch gebührend gefeiert. Ne? Die haben beim 10-jährigen Euro, sind die Champagnerkorken, haben sie knallen lassen und haben gesagt, was sind wir für tolle Kerle, wir haben 2% erreicht. Ne? Nur sie haben leider nicht bedacht, dass es ein unechter Durchschnitt ist. Und wie schon früher mein früherer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Otto Schlecht, der Herr hab ihn selig, immer schon gesagt hat, wenn ich auf einer heißen Herdplatte sitze und die Füße im Eiswasser habe, geht es mir im Durchschnitt zwar gut, aber ich fühle mich leider nicht sehr gut. Und darum geht's. Wir haben im Durchschnitt zwar das erreicht, was wir wollten in Sachen Inflation, in der Kernkompetenz einer Währungsunion, jenseits aller der anderen Kinkerlitzchen, aber wir haben nur den Durchschnitt leider erreicht und haben eine wahnsinnige Auseinanderentwicklung gehabt der Länder im Süden und eines Landes im Norden. Vor allem eines Landes im Norden. Wir können das noch ein bisschen schöner aufspalten, weil wir auch viel über Frankreich geredet haben. Wenn man das aufspaltet nach Südeuropa, Deutschland und Frankreich, dann sieht man, dass in dieser Währungsunion in der Tat etwas fundamental schiefgelaufen ist. Und man in der Tat fragen sollte, wie Herr Henkel das getan hat, ja, wie sind da welche hineingekommen? Ja, wie sind diese Südeuropäer hineingekommen, die das Inflationsziel der EZB nicht einhalten konnten oder wollten? Und die jetzt mühsam darüber nachdenken, wie sie das nachkorrigieren können. Aber man muss natürlich auch die Frage stellen als Mensch, wie ist ein Land wie Deutschland da hineingekommen, das offensichtlich auch das Inflationsziel der EZB überhaupt nicht einhalten wollte? sondern es wollte ja Standortkrieg gegen die anderen Länder machen. Standortwettbewerb, Wettbewerb der Nationen gegenüber die anderen Länder. Darum ging es ja. Und dann hat man eben dieses Ziel mal eben verletzt. Man hat das Ziel massiv verletzt, einer Inflationsrate von 2%, die aber von allen gemeinsam beschlossen war. Und so kann eine Währungsunion nicht funktionieren. Und deswegen haben wir jetzt ein Auseinanderlaufen, ein aufkumuliertes, wie der eine Diskussionsbeitrag schon sagte, ein aufkumuliertes Auseinanderlaufen der Güterpreise in dieser Währungsunion. Jetzt gibt es eben einen Abstand zwischen Deutschland und Frankreich auch von 15%. Aber zwischen Deutschland und den anderen Ländern, südeuropäischen Ländern, gibt es einen Abstand von 30%. Und dieser Abstand besteht. Der muss jetzt erstmal irgendwie wieder beseitigt werden. Denn wenn die anderen Länder dauernd 30% zu teuer anbieten, dann kann das Ganze nicht funktionieren, sondern muss explodieren. Und es muss explodieren. Das ist die Eurokrise, meine Damen und Herren. Das ist die Eurokrise. Nicht all das Übrige, was da noch diskutiert wird. Und diese Eurokrise ist eine hausgemachte Krise. Die ist ausgelöst jetzt, oder sozusagen ist immer so, dass Krisen, die irgendwo schwelen, werden ausgelöst durch irgendwelche Schocks, die irgendwo passieren. Insofern hat die Finanzkrise die Eurokrise ausgelöst, aber sie ist nicht die Eurokrise. Die Finanzkrise ist eine völlig andere Krise als die Eurokrise. Aber dadurch, dass plötzlich alle Marktteilnehmer darüber nachgedacht haben, was sind denn eigentlich riskante Anlagen in dieser Welt? Und das tun sie genau in solchen Finanzschocks. Was sind riskante Anlagen dieser Welt und was sind nicht riskante Anlagen, ist diese Frage hochgekommen. Und diese Frage wird immer weiter hochkommen. Diese Frage ist nämlich nicht gelöst. Diese Frage ist unendlich weit davon entfernt, gelöst zu sein. Und auch das, was man jetzt diskutiert, ist keine Lösung dieser Frage. Ich komme dazu gleich noch. Ist keine Lösung dieser Frage, sondern ist nur der Versuch, den anderen sozusagen einzureden, sie sollen das machen, was Deutschland gemacht hat. Macht so wie Deutschland. Ne? Das ist die Regel dessen, was wir in diesen Tagen gehört haben. Werdet alle so leistungs- und wettbewerbsfähig wie Deutschland. Ja, wenn alle wie Deutschland machen, dann können wir unser Inflationsziel nicht mehr einhalten. Haben Sie das von irgendeinem Politiker gehört, der darüber geredet hat? Das war ja mal wichtig, das Inflationsziel. Man macht ja 2% nicht aus Jux und Dollerei. Es war übrigens nicht unter 2%, es waren immer 2%. Leicht unter 2%, hat die Europäische Zentralbank gesagt. Aus gutem Grund, weil man weiß, dass alles unter 2% tendenziell deflationär ist. So, und jetzt kann man sich natürlich noch fragen, wo ist das hergekommen? Oh, das, woher das gekommen ist, kann man auch leicht sehen. Ich mache wieder die gleiche Grafik. Nun, es kommt von den Lohnstückkosten. Warum kommt es von den Lohnstückkosten? Weil es auf dieser Welt nichts Wichtigeres für die Preise gibt, als die Lohnstückkosten. Ganz einfach, nicht die Geldmengen oder solche Zeug, sondern die Lohnstückkosten. Das ist übrigens altes DW-Wissen, ne? Was das DW vor 15 Jahren noch wusste, was es heute, glaube ich, nicht mehr weiß. Ich weiß nicht, ob welche vom DW da sind. Egal. Wird vielleicht wieder gelernt im DW in Kürze. Jedenfalls, es kommt von den Lohnstückkosten. Und das ist auch wichtig, Herr Henkel, entschuldigen Sie, das ist auch wichtig. Es kommt nicht von der Produktivität. Es kommt nicht von der überlegenen Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie. Das lässt sich hieran nämlich auch zeigen. Sondern es kommt daher, dass wir mit unseren Löhnen gegenüber unserer Produktivität zurückgeblieben sind. Wir sind mit unseren Löhnen gegenüber der Produktivität zurückgeblieben. Und die deutsche Produktivität war überhaupt nicht toll. Die deutsche Produktivität ist um 1% gestiegen. Die ist in Griechenland sehr viel mehr gestiegen, in anderen Ländern sehr viel mehr gestiegen. Es kommt auf das Verhältnis der Löhne, der Nominallöhne zur Produktivität an. Das bestimmt die Preise ganz zentral und das bestimmt die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften. Und nun gibt es eine einzige große, wunderbare, geniale Erklärung, die das alles erklärt, die sagt, die auch in der Europäischen Zentralbank, jedenfalls über Jahre, wie ein Monstranz durch die Straßen getragen wurde von Herrn Weber und anderen, erklärt sich alles mit der deutschen Vereinigung, mit den Wettbewerbsnachteilen aus der deutschen Vereinigung. Deutschland hatte Wettbewerbsnachteile durch die deutsche Vereinigung, wie durch ein Wunder, weiß man nicht genau, wie es geschehen ist. Jedenfalls hatte es Wettbewerbsnachteile und die mussten aufgeholt werden durch dieses Zurückbleiben der deutschen Lohnstückkosten im Verhältnis zu den anderen Ländern. Und das hat berechtigt sozusagen. Und nun haben wir das geschafft und nun können die anderen Länder, wenn sie das Gleiche tun wie Deutschland, können wir uns anpassen und können den Euroraum retten. Auch das ist vollkommener Unsinn. Es ist vollkommener Unsinn deswegen, weil man ja die absoluten Vorteile der Deutschen in Sachen Wettbewerbsfähigkeit kann man ja erkennen, wenn man sich die Handelsströme anschaut, kann man sie unmittelbar erkennen, nämlich nicht nur die Handelsströme, sondern auch nicht nur die Importe und nicht nur die Exporte, sondern den Saldo natürlich. Den Saldo aus beiden. Und wenn man den Saldo anschaut, sieht man, es gibt eine dramatische Veränderung in diesem Saldo, unmittelbar nach Beginn der Währungsunion. Das heißt also, die absoluten Vorteile, die Deutschland hatte, die waren auch effektiv in dem Sinne, dass sie die Handelsströme verändert haben. Und nun sagen ja manche Leute, das stimmt gar nicht, wenn man weiter zurückguckt, das war immer so. Das stimmt erstmal nicht, dass es immer so war. Hier sehen wir die letzten 10 Jahre vor dem Euro, da war es nicht so, da gab es ausgeglichene Handelsbilanzen. Warum, ist auch ganz leicht zu verstehen, weil die anderen Länder, wenn sie denn drüber lagen mit ihrer Inflationsrate über Deutschland, immer mal wieder abgewertet haben, natürlich. Sie haben abgewertet, deswegen hat man ja eine Währung, um wieder Wettbewerbsverhältnisse herzustellen, bei denen man am internationalen Handel teilnehmen kann, ohne dass man sich dauernd verschuldet. Ohne dass es einen dauernd überlegenen Partner gibt, der dafür sorgt, dass man nur noch mit Schulden dessen Güter kaufen kann. Und der Partner übrigens, Herr Henkel hat ja darauf hingewiesen, gezwungen sozusagen Kapital zu exportieren, dann natürlich auch mit Schrottpapieren vollgestopft wird. Ne? Das ist auch eine Folge dieser gewaltigen Überschüsse, denn wir mussten ja tausend Milliarden in den letzten 10 Jahren ungefähr Kapital exportieren. Und dafür haben wir natürlich so wunderbare Papiere bekommen. Warum hätten die uns das nur was Gutes geben sollen? Also haben sie uns alles gegeben, was so da war. Aber damit finanzieren wir dann sozusagen, das ist ja die tollste aller Theorien, damit finanzieren wir unsere Rentenversicherung. Haben Sie das schon gehört? Herr Walter und so Leute gehen da durchs Land und sagen, damit wird die deutsche Rentenversicherung, hat es notwendig gemacht, dass wir solche Überschüsse gemacht haben. Denn nur durch die Überschüsse haben wir die Möglichkeit, dass die jungen Generationen, die nicht alternden Generationen in anderen Ländern uns sozusagen unsere Rente in 30 Jahren finanzieren. Dummerweise haben wir die Länder schon nach 5 Jahren für pleite erklärt, die diese Kapitalströme, unsere Ersparnisse aufgenommen haben und sie investieren wollten. Übrigens, investieren darf man auch nicht vergessen, das will ich auch nochmal anmerken. In Sachen Investitionen war Griechenland und nicht in Häusern, sondern in Maschinen und Ausrüstung war Griechenland mit Abstand das beste Land in der ganzen Europäischen Währungsunion in den letzten 10 Jahren. Kein Land hat mehr in Maschinen und Ausrüstung investiert als Griechenland. Das nur so nebenbei. Auch wenn man ganz weit zurückschaut, sieht man ein interessantes Muster. Man sieht, es gab auch ganz weit zurück nie solche Salden. Es gab nie solche irren Salden, jedenfalls in Europa, aber auch in der Welt nicht. Wir diskutieren ja auch in der Welt Global Imbalances. In der G20 diskutieren wir Global Imbalances. Warum diskutieren wir das? Ja, weil es auch dort ein Problem ist. Und auch dort ist es offensichtlich manchmal ein Problem der Anpassung der Wechselkurse, sonst würden wir nicht dauernd China-Bashing betreiben. Ne? Warum machen wir China-Bashing, kritisieren die Chinesen für ihren festen Wechselkurs, weil wir sagen, die müssten aufwerten, um zum Ausgleich zu führen. In Deutschland tun wir das nicht, in der Europäischen Währungsunion tun wir das nicht, obwohl Deutschland natürlich gebasht wird, so wie China inzwischen in der G20, aber in Deutschland tun wir das nicht, weil wir sagen, ja, der Ausgleich der Wettbewerbsfähigkeit, das müssen die anderen machen. Warum müssen das die anderen machen? Wie gesagt, es geht gar nicht, dass die anderen das machen, wenn wir dabei nicht unser Inflationsziel vollständig aufgeben wollen. Aber man sieht an diesem Bild sehr schön, Deutschland hat natürlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder versucht, über Standortwettbewerb solche wunderbaren Wachstumsbeiträge zu bekommen. Die Wachstumsbeiträge Deutschlands sind ja entscheidend. Wir haben unglaubliche Wachstumsbeiträge von diesem Exportsaldo gehabt, nicht vom Export, sondern von den Salden, von den Überschüssen der Exporte. 3/4 aller Deutschen, des gesamten deutschen Wachstums oder noch mehr, ist in den letzten 10 Jahren vom Zuwachs dieses Saldos gekommen und von nichts anderem. Vom Zuwachs dieses Saldos, und das ist ein Nullsummenspiel weltweit, um es ganz klar zu sagen. Denn wenn wir positive Salden haben, haben logischerweise andere Länder negative Salden. Das hat nichts damit zu tun, ob der internationale Handel ein Nullsummenspiel ist oder nicht. Das ist auch wieder vollkommener Quatsch. Der internationale Handel ist natürlich kein Nullsummenspiel, aber Salden im internationalen Handel sind ein Nullsummenspiel weltweit. Und deswegen haben wir immer das mal wieder versucht. Man sieht das sehr schön an diesem einen 86er, 87er Versuch. Und der ist dann ganz schnell zu Ende gegangen. Der ist natürlich durch die deutsche Vereinigung zu Ende gegangen, aber auch, weil Deutschland damals massiv aufgewertet hat gegenüber den anderen Ländern dieser Welt. Warum? Weil die Amerikaner gesagt haben, wir können mit diesem extrem aufgewerteten Wechselkurs der Nach-Reagan-Ära nicht mehr leben und so weiter. Aber diesmal haben wir es geschafft, weiter diese Salden auseinanderzudrängen als jemals zuvor. Und das ist in der Tat Folge eines einmaligen historischen Experiments. Nämlich des Experiments, dass wir einen Euro eingeführt haben, den anderen Ländern gesagt haben, wir wollen ein 2% Inflationsziel machen, uns aber nicht dran gehalten haben. Das wird in der Geschichte der Menschheit die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber es ist dieses einmalige historische Experiment, das es möglich gemacht hat, dass Deutschland solche Wettbewerbsvorteile erzielt hat und solche Salden erzielt hat, die ohne dass es frühzeitig durch eine Aufwertung seiner Währung abgestraft worden wäre. Nun, was ist die Lösung? Ich will noch ganz kurz, weil ich meine 20 Minuten schon gleich rum sind, zur Lösung kommen. Was ist die Lösung? Nun, die Lösung ist ganz einfach. Das ist die Lösung. Ja, das ist die Lösung. Und das ist die einzige Lösung. Alles andere ist wieder Kinkerlitzchen besprechen. Das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung ist, dass wir über einen langen Zeitraum den anderen Ländern die Möglichkeit geben, ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Ich sage gleich noch genau, was damit gemeint ist, ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Das heißt, wenn wir eine solche Lohnanpassung hätten, in den Klammern steht ungefähr, was das für die Nominallöhne bedeutet, also bei diesen Lohnstückkostensteigerungen, die da eingemalt sind, das ist eine Entwicklung, die übrigens das Inflationsziel nicht verletzt. Das ist die einzige Entwicklung, die das Inflationsziel nicht verletzt. Sie können die jetzt noch strecken bis 2030 oder bis 2040, ist mir ganz egal. Aber das Prinzip bleibt immer gleich. Wir müssen über 10 Jahre jetzt bei dieser Anpassung bis 2022 unsere Nominallöhne jedes Jahr um etwa 4,5% erhöhen und die anderen müssen sie entsprechend weniger erhöhen. Frankreich darf da bleiben, wo es war, weil es ja das einzige vernünftige Land war in der Mitte. Und dann haben wir 2022 einen Ausgleich der preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Meine Damen und Herren, führen Sie sich vor Augen, was das heißt. Wenn man das vor Unternehmern vorträgt, dann schreien die mal auf und gehen durch die Decke. Aber das ist überhaupt nicht zum durch die Decke gehen, denn das bedeutet, dass bis zum Jahr 2022 die deutsche Industrie noch Marktanteile gewinnt. Weil sie absolut immer noch wettbewerbsfähiger ist als die anderen. Erst wenn wir dieses Experiment noch 10 Jahre mit den gleichen Kurven weiterführen, bis 32 oder 42, dann haben wir eine Situation, wo die anderen eine Chance haben, Überschüsse zu erzielen und ihre Schulden zurückzubezahlen. Denn sie werden niemals, kein Land kann seine Schulden zurückbezahlen, wenn es nicht Überschüsse macht. Das ist nun mal auch wiederum einfache Logik. Das heißt, bis zum 2022 hätten wir Zeit, unsere Wirtschaft umzustellen auf Binnennachfrage, auf andere Nachfrage, Konsum, ökologische Nachfrage, was immer man will. Und das ist die einzige Chance, diese Europäische Währungsunion zu retten. Was man jetzt in Brüssel tut, ist aber etwas ganz anderes. In Brüssel sagt man, wir machen alle wie Deutschland. Klar, wir machen alle wie Deutschland. Das bedeutet, wenn wir von jetzt ab den deutschen Pfad fortschreiben und die anderen Pfade zu den deutschen Pfaden parallel machen, dann Parallelen treffen sich in der Unendlichkeit, haben wir bis in die Unendlichkeit einen absoluten Vorteil Deutschlands gegen Südeuropa von 30%. Und das bedeutet, in 5 Jahren ist die Eurozone tot, weil die anderen systematisch so viel Marktanteile verlieren, dass sie keine Chance haben, jemals ihre Schulden zurückzubezahlen. Und die Krise wird bei jedem nächsten Schock dann so eskalieren, dass man sie nicht mehr retten kann. Das ist die einfache Logik von Frau Merkels Wettbewerbspakt. Alle machen das, was Deutschland gemacht hat. Es ist eine Verletzung des Inflationszieles in der europäischen Gemeinschaft. Wir gehen in eine deflationäre Situation, auch ohne Frage in eine deflationäre Situation. Und die Folgen sind insgesamt absolut katastrophal. Dann gibt es noch die Lösung des Auseinanderbrechens, will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, die natürlich bedeutet, dass Deutschland dann um 40-50% aufwerten würde oder der Nordeuro, wie auch immer. Dann sind unsere Marktanteile über Nacht verloren. Ja, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Herr Henkel, Sie reden ja darüber hinweg. Sie müssen das den Leuten die Wahrheit sagen. Sie müssen sagen, wenn wir das einführen, Nord- und Südeuro, dann muss natürlich die Folge sein, dass der Südeuro um 30-40% abwertet, denn sonst ist es ja vollkommen sinnlos, diese ganze Übung. Und die machen doch nicht eine Aufspaltung des Euro, ohne dass Deutschland über Nacht seine Marktanteile verliert. Das ist vollkommen lächerlich. Vollkommen lächerlich. Und deswegen gibt es das als die einzige Möglichkeit. Die Folgen, komme zum Ende. Das Ganze ist die Folge, machen wir uns nicht vor, das Ganze ist die Folge des Versuchs von Wettkampf der Nationen. Wettkampf der Nationen, Standortwettbewerb, der dazu geführt hat, leider ist es gesamtwirtschaftlich völlig anders als einzelwirtschaftlich. Ich bin einzelwirtschaftlich auch für Wettbewerb der Unternehmen. Nur gesamtwirtschaftlich ist der Wettbewerb immer Wettbewerb gegen seine eigenen Kunden. Wir haben Wettbewerb gegen unsere Kunden gemacht. Und jetzt sind wir in der Situation, dass die Kunden leider unsere Güter nicht mehr kaufen können. Vielen Dank.